hoch gelobt wird, andererseits mit einem mit Argwohn beobachtet wird. Und um wieder auf das Hündische zurückzukommen, auszuloten, was unterscheidet uns von einem Tier oder vom Hund? Das sind Fragen, die schon seit Anbeginn in der Philosophie virulent sind. Und ich meine, wenn man allein an die sokratischen Dialoge denkt, so wird diese Frage, glaube ich, im Gastmahl gestellt und natürlich dort im Sinne des Eros beantwortet. Eines höheren Eros, der sich vom Sexus abhebt, des Eros, dieses geflügelten Knabens, der so etwas wie, der so etwas wie eine höhere Art der Libido darstellen sollte. Nun ist die Frage, ist das wirklich der Fall? Oder neuere Untersuchungen der Tierpsychologie, jetzt beginnt Interesse wach zu werden, neue Untersuchungen in der Tierpsychologie. Ich meine, seht ihr, zeigen also, dass man hat also immer auf die Ethik verwiesen. Und da könnte man am besten den Prozess der Zivilisation von Norbert Elias heranziehen. Elias sagt also, das Grundlegende der Zivilisation ist jener Prozess, wo äußere Zwänge internalisiert werden. Das heißt, das Verhalten in der Gruppe wird nicht mehr durch Gewalt reguliert. Das heißt, der Stärkere tut dann, wenn der sich nicht so verhält, wie er soll, tut ihn mit Gewalt dorthin bringen. Elias sagt also, diese Zwänge, die außen sind, werden nach innen übernommen, sodass der Chef in uns selbst sitzt und wir schon immer uns wohl verhalten, weil wir uns sonst ungut fühlen. Weil der Chef in uns sagt, du darfst das nicht oder jetzt hast du das geklaut und böse. Und man ist aber drauf gekommen, dass in den Herden von Primaten, ich bin leider bei den Primaten, zu den Primaten abgeschweift, aber ich komme bald dann wieder zu den Hunden zurück, dass in Primatenherden ebenfalls schon so etwas wie eine Internalisierung stattfindet. Affen, die etwas klauen, tun das immer mit einem gewissen unguten Gefühl und fühlen sich doch irgendwo selber schon schuldig, ohne dass man drauf gekommen wäre. Genauso gibt es so eine Art von unter Anführungszeichen Lügen, das heißt, um Leute vom Futter vom gefundenen Futter wegzulocken, gibt es ein Verhalten, wo etwas vorgetäuscht wird. Das heißt, alle unethischen Sachen unter Anführungszeichen oder auch ethischen Regulierungen sind bereits in Primaten Gruppen zu finden. Und dieser Internalisierungsprozess, der, wenn man so will, immer darauf hinausläuft, auch in unserer Gesellschaft ist die Frage, entweder wir stärken die Kirche, wo ein Pfarrer dann sagt, was gut und böse ist und uns das einhämmert. Das heißt, es gibt eine Art Pfarrer in uns, der man sagt, das darfst und pfui, jetzt wieder was Böses. Oder wir erhöhen die Polizistenrate. Das heißt, entweder grün oder violett, was wir wollen. Das heißt, die passen überall auf, wir können uns locker verhalten, müssen aber achten, dass wir nicht erwischt werden. Also das sind zwischen diesen Bereichen pendelt sozusagen die funktionierende Gesellschaft. Es gibt natürlich Zustände wie im Wilden Westen oder Wilden Osten, wo so eine Selbstorganisation des Systems noch statt hat. Das heißt, wo Macht regiert und die Mächtigen sozusagen die Gruppen der Gunmans haben und das Territorium beherrschen, wie auch im Wilden Osten, wo die Sippen das Recht, die Ausübung des Rechts noch haben und die Blutrache manchmal noch Recht, einen Raum des Rechts schafft, wenn es auch für uns als Unrecht ausschaut, aber es ist jedenfalls kein Machtvakuum da, wo absolute Unregelmäßigkeit ist und kontingente Zustände, sondern sind geordnete Zustände, halt mit Regeln, die uns nicht ganz positiv erscheinen wollen. Ja, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Bei dem Faustrecht und ich meine, die Frage, wie viel bei domestizierten Tieren, und ich spreche jetzt von den Hunden, an internalisierter Ethik, menschlicher Ethik drinnen ist, ich glaube, wenn man genau schaut, sehr viel. Das heißt, es werden doch mimetisch sehr viele Regeln menschlichen Verhaltens übernommen und als Programm, auch als Metaprogramm bei den Tieren gespeichert. So, andererseits auch bei Menschen, ich meine, man kennt ja dieses Verhältnis von Hund und Herr, oder wo sich dann fragt, wer wird jetzt ähnlicher, der Hund dem Herr oder der dem Mond. Und auch ja, in vieler Hinsicht. Und das Problem der Anpassung. Was hat das alles mit unserem... Ich muss jetzt irgendwie die Kurve kratzen. Ich muss jetzt irgendwie die Frage stellen, was hat das mit unserer Vorstellung der kulturellen Felder zu tun? Und habe also hier als Sinnbild dieser Ausstellung das Thema Polyhymnia gewählt. Diese Polyhymnia ist eine Statue, die über dem Eingang des Kunsthauses steht und während der Renovierungs- unter Putz lange Jahrzehnte versteckt war und dann freigeschlagen wurde, unter dem Putz herausgeschlagen wurde, und jene Muse ist, die für den mehrstimmigen Gesang, den mehrstimmigen hymnischen Gesang zuständig ist. Und so gesehen ist sie ein Sinnbild des Komplementären. Und das Komplementäre ist eine Weltsicht, die im Grunde die heutige Physik und damit in vieler Hinsicht auch das heutige Weltbild bestimmt. Nämlich Komplementarität bedeutet, dass Dinge konträr unterschiedlich sind, aber sich ergänzen. Das heißt, es ist ein anderer Begriff als Differenz. Es ist, wenn man auch hier sieht, es sind immer komplementäre Farben, und dieses Komplementaritätsprinzip wurde 1927 in der Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik von Bohr postuliert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich meine, es gibt diese Welle-Teilchen-Dualismus, Licht, Photonen verhalten sich einmal wie eine Welle und einmal wie ein Teilchen, und man kann nicht unterscheiden, welcher Natur jetzt das Licht ist. Und jetzt könnte man sagen, wir haben nicht die richtigen Mittel, um das festzustellen. Wenn man nur drüber stehen könnte man die wahre Natur erkennen. Bohr hat gesagt, die Natur ist immer komplementär. Das heißt, immer besteht eigentlich nur aus diesen in sich komplementären Eigenschaften der Dinge. Aus Differenzen, wenn man so will. Eine Aussage, die andere Philosophen auch getätigt haben, aber nicht in dieser Radikalität. Und dem hat dann Einstein sehr stark widersprochen und auch Schrödinger. Die haben sich vehement und gesagt, wenn wir das zulassen, entsteht so etwas wie eine Irration. Und genau, wir haben einen neuen Besucher bekommen, der begrüßt wurde. Schon, wenn Sie Platz nehmen, bitte. Ja, es geht heute um Hunde, weil wir haben heute Hunde als Zuhörer, unter anderem. Aber auch zum Schluss waren wir eben bei Schrödinger. Und Erwin Schrödinger hat sich also vehement dagegen gewehrt, weil nämlich die weltanschaulichen Implikationen dabei sehr gefährlich sind. Wenn man sagt, A ist ungleich A, bricht die ganze Logik zusammen. Jede Logik baut auf dem ersten Axiom der Identität auf. A muss immer A sein, weil jeder Algorithmus, der sagt, A ist ungleich A, zerfällt im Kontingenten und Irrationalen. Und ja, das ist aber jetzt, es ist der Fall, und das ist auch irgendwie der Grund, warum gerade in der Physik so viel, wie soll ich sagen, so viel Mystik beheimatet ist. Und gerade, also zum Beispiel mein Professor für theoretische Physik, der Pietschmann, hat dann so ein Buch geschrieben, das Ende des naturwissenschaftlichen Zeitalters, und schreibt jetzt auch hauptsächlich Bücher über so, schwer zu sagen, so esoterisch angehauchte und von östlicher Weisheit beeinflusste Dinge. Und das scheint ihm wirklich wichtiger zu sein als der Beta-Zerfall, an dem er lange, und die schwache Wechselwirkung, an dem er lange gearbeitet hat. Und der Beta-Zerfall. Und die schwache Wechselwirkung. Also es gibt ja vier Kräfte in der Welt. Die starke Wechselwirkung, die schwache, den Elektromagnetismus und die Gravitation. Und die vier versucht man jetzt in einer gemeinsamen Feldgleichung zusammenzuführen, was nicht gelungen ist. Ja, es geht, es tut mir leid. Lieber Physik, sind wir von den Tieren zur Physik gekommen. Es tut mir, ich muss wieder die Kurve kratzen. Und dann machen wir eine Diskussion. In zwei Minuten, also ich muss jetzt zu einem Schluss kommen, also diese Komplementarität der kulturellen Felder. Heute ging es hauptsächlich in diesem Bereich um das Feld der Ethik. Das heißt, ich hab hier, diese Polyhymnia, haben wir gesagt, ist also Sinnbild des Zusammenklangs und der Komplementarität. Und ich sehe eben das kulturelle Feld in komplementäre Teilfelder aufgeteilt, die jeweils eigene Wahrheitstheorien haben und sich aber einander gegenüberstehen, aber auch ergänzen und gegenüberstehen müssen, damit ein Spannungsfeld entsteht, in dem die Handlungen stattfinden. Und eins der Felder und vielleicht das Wichtigste ist das, was ich Philosophie genannt habe, wobei ich das Normative unserer Kultur verstehe. Also alles, was regelhaft ist und was man nicht logisch beweisen kann, sondern glauben muss. Also das sind nicht nur Philosophien, sondern auch Weltanschauungen, Religionen, alles das, was man als Meta-Programme denken kann. Also alles, was im Wesentlichen alle tieferen Programme beeinflusst in unseren Handlungen. Und heute ging es eben um die Frage, wie weit oder wie schaut es mit der Internalisierung aus, Internalisierung in der Kultur, und es fängt schon bei den Tieren an. Und wenn man genau schaut, geht das sehr tief schon. Und die Frage, wo fängt die Kultur an, ist in den letzten Jahren in Richtung Primaten sogar verschoben worden, sodass es so etwas wie eine Primatenkulturforschung sogar gegeben hat. So, Diskussion.
Wir haben jetzt, ja, also ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelaut. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr gelaut, weil mit diesem vielen physikalischen Unsinn und diesem Ganzen und auch ja, ich hätte vielleicht mehr Positives sagen müssen, Sie sind enttäuscht. Weil Sie haben ja.
Einer hat sich auf den Diogenes gewartet. Ja, darauf haben Sie gewartet die ganze Zeit.
Und Diogenes?
Ja, den Kliniker.
Ja, genau, der Wahnsinn, der ist bei mir. Was ist das? Das ist mir nicht gefallen.
Das ist gut.
Der Wahnsinn, ich bin bestimmt. Natürlich, die Kliniker. Diese Gruppe der Kliniker hat sich die Hunde genannt.
Weil ich sage, Internalisierung,
ja.
Der Mensch ist mir ethisch, ich gebe die eben, die sich internalisiert, interessante Sache. Und deshalb überlegen wir da eigentlich die Lehren, das kann man sagen. Wenn man auf die Frau, die politisch denkt, sagt, die Mies ist ein Frauenhund, Frau will den Hund beleidigen. Ja, und Frauenhund ist ja sicherlich ein gewisses Recht, denke ich, was ja auch nicht entdeckt wird. Die Arbeiterin natürlich.
Ja,
das ist ein aufwendiger Lehrer. Wenn ich sage jetzt, Faschistoid ist der
nicht, ja, aber was?
Schämen. Genau, wie auch immer, ja, das ist für mich ein.
Man muss das definieren. Ich meine, was ist rechtes und was ist linkes?
So politisch, ja. Ich finde es komplizierte Waschung.
Ja.
Vor allem, wenn jemand von der Nachfrage von Braun anruft und in der Tat läuft, Braun politisch ausgezeichnet.
Ja. Ja.
Also eine gewisse Gruppierung von
Menschen. Ich kann das ja genau nur sagen, was da passiert ist. Hier sitzt ein linker und ein rechter Hund in dem oberen Programm. Und der linke Hund ist ein bisschen auf einer höheren Stufe als der untere und sagt, das ist cool, was der da denkt, das ist unliberal.
Du bist jetzt zu streng. Ich meine, es ist der braune Witz
in dem Leben. Ist der braune Hund?
Ja, das sagt.
Nein. Weil die Sohn so lange bin ich bei dir. Und das ist auch der braune, ohne die Farbe braun zu beleidigen. Ja, das sieht wirklich nicht schlecht aus. Ja,
wahrscheinlich die Generation, die 10 Jahre dieses Videos. Ja, ich glaube, mehr geschädigt, dass es um einen Nazi spezifisch Erziehung mit einem Nazi.
Ja, aber ich meine, man muss das genau definieren. Ich meine, unter Braun versteht man immer Bauer, also so etwas.
So was ist der Regenes.
Genau.
Ich bin der Nachkriegskind und das ist auch
bei den Eltern. Regie.
Also wirklich ganz nah im Buchstaben.
Regie und aber auch so sehr stark anti-individualistisch. Das heißt, das Volk und das Gemeinwohl, das steht sehr oben. Und ich meine, die linke Ideologie ist nicht so weit entfernt unter Umständen. Aber das, was wir mitbekommen haben, ist auch so ein Überblick von Linksliberalismus. Das ist eine Spezialform des Linken. Das heißt, das sagt, der Mensch soll sich individuell stark entwickeln und nicht so vom Volk und der Gruppe dominiert werden, sondern als Person, Selbstverwirklichung. So, das ist unsere Generation. Das ist so als Oberes und
dem steht das natürlich gegenüber. Das bist du.
Ja, wir sind ja auch. Ja, wir sind ja auch. Wir sind ja auch. Wir sind Teil.
Das ist ein Teil. Das ist
nicht wirklich ein Teil.
Das ist
ein
Teil. Das ist ein
Das ist ein Teil. Das ist ein Teil. Das ist die Form von Prozessen. Das ist die Grundlage jeder Zivilisation, ist, dass du einfach, dass du nicht von außen geregelt wirst, sondern dass du sozusagen den Polizisten, aber auch den Fahrer oder den Richter irgendwie hast und bevor du noch glaubst, sagt der Hallo jetzt, tun wir das nicht.
Und so wie ich es gemeint auch im Grauen und in den Vorhinein, wo ich es alle noch Paradevater oder wie immer, ja, oder wie Kind und so weiter, habe ich auch den Paul in den
Mittel. Ja, ja.
Mit dem man mit jeder Lust helfen
kann. Ja. Ich glaube, das ist auch irgendwie eine gute Idee. Das ist eine Grundvoraussetzung, ich glaube, es gibt zwei Tendenzen, grundlegende in dir. Das eine ist, dass die Selbstbehauptung, als Person, ich und auch Selbstverwirklichung, sehr positiv. Und auf der anderen Seite gibt es etwas wie die Selbsthingabe. Das heißt, du gibst dich an einen anderen hin oder an eine Gruppe hin oder an eine Idee. Und ich meine, das, was die Nazis betrieben haben, war die Hingabe, was ja sehr, scheinbar sehr positiv ist, die Hingabe deiner Person an das Ideal des Volkes. Verstehst du? Und das ist eine, das haben viele als sehr positiv erlebt, dieses Wir-Gefühl, das uns heute abgeht. So ein großes Wir, so ein Wir-Geschrei in so eine Masse. Und ich meine, du hast dich dann plötzlich, das hat sich vervielfacht und gehört. Da kann man vielleicht den Fußball noch hören mit ja, es wird langweilig, wir reden schon wieder über Menschen. Ich
höre, viele geben den sich dann lang die Polizei kommt haben, wenn sie lange zurückgehalten bis zu dem Zeitpunkt, wo es die Polizei nicht mehr gekauft hat. Weil dann dürfen mit dabei sein. Da gibt es sehr viele Verdächtigungen in dieser Zeit.
Ja,
bevor die Verbrechen wurden, gab es hier auch viele Schläfer,
die tibetische Vorstellung zum Beispiel.
Insofern, dass wir nicht so schnell, ich glaube, zusammen, wie sieht es da, die Programme sind sehr
gut. Die sitzen natürlich
ja. Programmiert, wie es tut. Ist auch eben so viel. Ja, das ist gut, weil man muss immer in effektiver Programme, muss das auch in der Programmiersprache sagen, sozusagen. Und ja, die sitzen schon in den ersten Lebensjahren. Das Abiträge eigentlich nichts Logisches, sondern wie sich die Leute bewegen und bei so einer Situation wird das gemacht. Das wird eingeübt.
Ja, das kann man also sehr gut sehen. Da würde ich sehr gut sehen, wie Menschen aufpassen, also wenn das der Leute erzählt, die aufpassen, das
Na, auch da kann es Sinn machen, wenn du neue Richtungen
findest, aber in einem Feld war auch müde, einen neuen Sinn anzugehen muss,
um
zu Kraft haben wahrscheinlich, oder ganz starken Sinn. Du wirst ganz starken Sinn, wo dann wirst du, wenn das Sinn verloren geht, dann macht es keinen Sinn, warum zu tun und da.
Ja, die ist es
besser, man liegt ab und ja, wenn man dann noch ein bisschen irgendwelche Vorstellungen hat, kann das ja auch sehr positiv sein. Man liegt ab und im Po.
Bessere Musik, oder? Ja, ich denke, was dann in die Nähe jetzt kommt. Die Situation, wo dann die Konten, die
das so wieder gehört.
Ja, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, du warst einfach mal bei einer Arbeit. Ja, ich glaube, das ist einfach immer so. Fall in die Nähe. Es wird auch ein bisschen länger gegeben. Belastet, sag ich mal.
Valentin war ja sehr tief. Der war schon ein Politiker.
Ja,
ja. So was. Das ist so komfortabel zu so gemacht. glauben schon mehr oder minder an die Vorausbestimmung, dass alles vorausbestimmt ist. Aber dass es durchaus, wenn es ein Buch geht, finanziell, dass das schon so etwas wie ein Wohlwollen Gottes ist. Und jetzt könnte man sagen, wenn du für alles vorausbestimmt ist, könntest du alles laufen lassen. Du musst es dich kaufen, die gemessen werden. So ist er im Süden der Fall. Und okay, also das findet nicht statt, sondern irgendwie gibt es eine verquere Schlussfolgerung. Wenn ich dazu schaue, dass es mir Buch gibt, schaut es so aus, als ob Gott mir helfen würde. Und jetzt beweise ich den anderen, dass mir Gott wohlwollend gesinnt ist. Und das hilft mir in der Gesellschaft im vielen Sinn, weil man sieht, das ist ein Mann, der von Gott gesegnet wird, auch mit Gütern, natürlich immer mit Teilen und so. Es ist immer im Protestantischen schon mit wohltätigen, karitativen Zwecken verbunden, auch in Amerika. Jeder dieser Reichen gibt dort auch. Und natürlich zeigt er, dass er gibt. Und er muss gehen, weil das imagemäßig hinwiederkehrt wird. Also es ist aber jedenfalls, der hat all diese Punkte, aber das steht mir vor für die protestantische Wirtschaftsethik. Wenn man das begreift, man das und wir verarbeiten sehr gut, und das ist halt ein bisschen von unserer katholischen Prägung, trotzdem ich evangelisch aufgewachsen bin, bin ich doch in dieser katholischen und katholischen geprägt, nicht norddeutsch-protestantisch, sondern in katholisch, und für die ist das, diese Art, die ganz uneinsichtig und etwas und das ist in dieser Kampf an Weißwurst und Quatsch angedeutet. Und in Amerika diese Sache von Mexiko und dort, wo die spanischen katholischen
Bevölkerung.
Ja, die sind ein Drittel, die sind inzwischen ein Drittel aller Amerikaner sind. Ein Drittel aller Amerikaner sind jetzt Hispanos.